Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Willensfreiheit besteht darin, dass wir in unserem Entscheiden und Handeln bewussten Gründen folgen. Und sicherlich könnte ich mir jetzt im Moment keinen besseren Beruf vorstellen, als das auch unterrichten zu dürfen. Und dann merkte ich, also an ein paar entscheidenden Stellen sehen die das aber auch alle wirklich anders als ich. Und dann denkt man allmählich, ja, ist das jetzt der Anfang einer eigenen Meinung?
Ich freue mich, dass Sie den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet haben. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und heute ist mein Gast der Philosoph Dietmar Hübner. Zur Person. Dietmar Hübner ist bekannt für seine tiefgründigen Analysen und seine Fähigkeit, komplexe philosophische Konzepte verständlich zu machen. Er hat sich intensiv mit den Themen Ethik und der Rolle des Individuums in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Seine Arbeiten regen zum Nachdenken an und laden dazu ein, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. In dieser Folge spreche ich mit ihm über seine philosophischen Ansichten, seine Inspirationsquellen und Herausforderungen in der modernen Welt. Herzlich willkommen beim Roman-Herzog-Institut Dietmar Hübner.
Hallo Frau Meyer-Schneider und danke für die Einladung.
Herr Hübner, ist 42 wirklich die Antwort auf alle Fragen?
Definitiv. Und die meisten glauben ja, die käme von Douglas Adams, aber das stimmt nicht. Der erste, der sie gefunden hat, war Lewis Carroll. Da kommt diese Zahl eigentlich her und deshalb ist sie besonders bedeutsam.
Und für alle, die jetzt nicht wissen, was es mit der Zahl 42 auf sich hat, wollen Sie uns da auch ganz kurz mitnehmen?
Ja gut, also es ist so ein bisschen eine Zahl, die changiert zwischen Nonsens und tieferem Sinn. Deshalb ist sie auch so beliebt geworden. Ich weiß gar nicht, ob Lewis Carroll selber sich so viel dabei gedacht hat. Er hätte wahrscheinlich auch eine andere nehmen können. Aber durch Douglas Adams ist sie dann in Per Anhalter durch die Galaxis wirklich legendär geworden. Und sie ist so ein bisschen ein Geheimtipp, so ein Augenzwinkern, an dem sich Leute wiedererkennen können, die ähnlich gestrickt sind. Und deshalb baue ich diese Zahl auch gelegentlich ein. Aber ich werde auch von ihr verfolgt, muss ich sagen. Also ich habe Schuhgröße 42. Als ich in England lebte, war meine Hausnummer 42. Und Sie glauben es nicht, das Ergebnis meiner Forschungsarbeit war 0,42. Und da war es um mich geschehen.
Warum habe ich jetzt Herrn Hübner diese Frage gestellt? Ganz klar, weil mich das interessiert bei jemandem, der erstmal angefangen hat, Physik zu studieren, aber dann zur Philosophie gewechselt ist. Und für mich ist diese Antwort mit der Zahl 42 zugleich eine physische oder physikalische, genauso wie eine philosophische. Aber Herr Hübner, bevor wir das noch vertiefen, wie ist es denn eigentlich gekommen, von der Physik dann in die Philosophie im Hauptfach zu wechseln?
Ja. Also viele Leute haben mich damals gefragt, wie es gekommen ist, dass ich überhaupt Physik angefangen habe zu studieren. Also mein Umfeld war eher etwas irritiert. Viele meinten, eigentlich bist du doch eher geisteswissenschaftlich, philosophisch interessiert. Warum jetzt Physik? Und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht gab es zwei Gründe. Also der eine war vielleicht so ein bisschen der Gedanke, dass wenn man Physik studiert, man bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Das stimmt nicht. Das darf ich allen gleich warnend hinzufügen. Und der zweite Grund war, dass mich natürlich auch schon die Physik interessiert hat, so ein bisschen im Sinne dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ne, und das ist ja ursprünglich schon ein philosophisches Interesse und ich wollte ein paar Dinge aus erster Hand gelehrt bekommen, verstehen, insbesondere, was hat es mit der Quantenphysik auf sich, was hat es mit der Chaosphysik auf sich. Das wollte ich aus erster Hand erfahren, mit einem durchaus philosophischen Interesse.
Wenn Sie sagen, Ihr Umfeld hat damals gesagt, warum, Dietmar, fängst du eigentlich überhaupt an mit Physik? Gesellschaftliche Themen oder Fragestellungen sind doch eher was für dich. Wer war denn damals Ihr Umfeld? Waren das Ihre Lehrer, Ihre Eltern, Mitschüler?
Ja, von allem ein bisschen. So auch der enge Freundeskreis, die Leute, die mich gut kannten, wussten eben, dass ich jetzt vielleicht nicht gesellschaftliche Interessen groß hatte, aber eben geisteswissenschaftliche Interessen hatte. Dass ich irgendwie schon Literatur mag, Musik mag, mich da tummle, da eigentlich mein Zuhause habe. Und für die war das schon so eine abwartende Frage, wie wird er sich da wohl schlagen?
Das heißt, mit einem sehr wohlwollenden Blick auf das Akademikerleben sind Sie aufgewachsen?
Ein Stück weit ja, ich glaube ja.
Sind Ihre Eltern auch Akademiker? Kommen Sie aus einem akademischen Haushalt? Ja,
meine Eltern sind es beide. Die haben beide Volkswirtschaft studiert, haben sich dabei auch kennengelernt. Und tatsächlich in dem Sinne komme ich aus dem Akademikerhaushalt. Aber jetzt nicht Philosophie oder Physik.
Mhm. Und meinen Sie, es wäre eher eine Enttäuschung gewesen, wenn Sie den akademischen Lebensweg nicht eingeschlagen hätten?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also da war jetzt kein Erwartungsdruck von deren Seite, nicht unser Junge muss. Ich glaube, die haben nur einfach gesehen, dass es schon grundsätzlich passte. Und vielleicht wären sie dann so ein bisschen besorgt gewesen, wenn ich was anderes gemacht hätte, dass ich dann da nicht gut landen würde.
Aber die Philosophie war auch nie eine Diskussion, dass sie da mal landen werden. Also Volkswirtschaftslehre ist ja doch jetzt nicht die nächste Wissenschaftsdisziplin zur Philosophie, oder?
Das stimmt. Wahrscheinlich eigentlich gar nicht. Das ist eher eine mathematische Form der Sozialwissenschaft. Da ist, glaube ich, jetzt keine größere Nähe zur Philosophie. Aber meine Eltern haben einfach gemerkt, wo meine Leidenschaften und Interessen sind und haben dann nie versucht, auf mich einzuwirken.
Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, aber noch ein Diplom in Physik gemacht.
Das habe ich gemacht, ja. Also ich habe in Cambridge einen Master of Philosophy, aber in Physik gemacht. Ne? Der heißt da, dort machen sie in Physik einen Master of Philosophy. Den habe ich da gemacht und konnte dann auch tatsächlich mit derselben Arbeit, die ich dort geschrieben hatte, auch in Deutschland mein Diplom dann erwerben.
Mhm. Da ging es dann an die Universität Bonn, dann auch zur Promotion.
Die Promotion war dann schon in Philosophie. Ne?
Die war in Philosophie.
Ja, genau.
Jetzt wirklich für mich als unwissend in dem Fachbereich tatsächlich, wie geht das? Sie kommen mit einem Physikdiplom zurück und sagen, ja, eigentlich interessiert mich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das habe ich jetzt grundlegend verstanden in der Physik. Und jetzt muss ich mal gucken, da gibt's was dahinter. Mache ich mal Metaphysik oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und da bin ich natürlich ziemlich mit auf die Nase gefallen. Also zunächst einmal, man muss sagen, ich hatte, als ich Physik Diplom studierte, im Hauptstudium dann, also nach den ersten 4 Semestern, hatte ich schon Philosophie im Nebenfach. Also das war mein Nebenfach zum Physikdiplom. Von daher war ich da jetzt nicht ganz fremd und nicht ganz blauäugig in dieser Fakultät. Aber trotzdem fehlt mir natürlich die Kontakte. Also mich kannte da niemand und ich hatte auch kein anständiges Projekt. Also ich hätte nicht genau sagen können, was ich da machen will, sondern ich bin ein bisschen naiv da in die Sprechstunden zu den Professoren gerannt und habe gesagt, hallo, ich habe Physik bisher studiert und jetzt interessiere ich mich für das Philosophische. Haben Sie denn eine Idee? Und das darf man nicht machen.
Warum darf man das nicht machen?
Gerade in der Philosophie haben die Leute keine Projekte in den Schubladen. In anderen Fächern ist das vielleicht so. Aber in Physik zum Beispiel, da kann man zu einem Professor, einer Professorin gehen und sagen, mich würde Ihr Arbeitsbereich interessieren, haben Sie ein Projekt? Und dann kann es sehr gut sein, dass die sagen, ja, ich hätte hier was. Aber in der Philosophie ist das in aller Regel nicht so. Das liegt daran, dass dort die Professorinnen und Professoren nicht stark davon abhängen, was ihre eigenen Mitarbeitenden forschen. Da gibt's zwar auch Projekte, ja, aber es ist nicht so wie in der Physik, wo, was weiß ich, ein großes Projekt an einem Teilchenbeschleuniger läuft und da müssen gewisse Jobs gemacht werden. Und dann ist der eine davon eine Bachelorarbeit und der andere ist eine Masterarbeit und der dritte kann eine Promotion werden. In der Philosophie ist das so nicht. Da wartet man eher darauf, mit was für Ideen kommen die Leute selber zu mir. Und ich hatte Schnapsideen, als ich dahin kam. Ich hatte gar nichts Konkretes und deshalb habe ich erstmal nur zugeschlagene Türen bekommen. Oder den Vorschlag, ich könne mich in den Briefwechsel von Heinrich Hertz vertiefen, da seien Schätze zu heben und das wollte ich dann nicht.
Das haben Sie auch nicht getan, aber Sie haben die zugeschlagenen Türen auch nicht als eine endgültige Antwort genommen, sondern es muss was in Ihnen bewegt haben, sich hinzusetzen oder wie auch immer, sich ein Projekt zu überlegen.
Na, ich sag mal so, ich habe das nicht strategisch optimal gemacht. Ich hatte dann Glück. Zunächst einmal, dieser Umstieg von der Physik in die Philosophie, das ging überhaupt nicht reibungslos. Das hat letztlich so 1-2 Jahre gedauert, bis ich da einigermaßen mich eingeparkt hatte. Und das hat durchaus zu existenziellen Ängsten geführt. Also das ist überhaupt nicht glatt gelaufen. Mein Glück war dann, dass es in Bonn, wo ich wieder war nach meinem Auslandsaufenthalt in England, ein Institut für Wissenschaft und Ethik gab, was sich eben mit Wissenschaftsethik befasst hat. Vor allen Dingen eigentlich Bioethik, aber auch ein bisschen Technikethik. Und die hatten grundsätzlich Interesse daran, Leute aufzunehmen wie ich, die auch ein bisschen die naturwissenschaftliche Seite kennten. Also da auch ein Studium gehabt hatten. Also Leute, die meinetwegen in Medizin promoviert waren und jetzt noch in Philosophie zur Bioethik was machen wollten. Die waren grundsätzlich offen für mich. Wie gesagt, hauptsächlich haben die eigentlich Bioethik gemacht, aber ich war dann allmählich im Dunstkreis dieses Instituts. Und dann gab es so Überlegungen, dass man ein Projekt machen könne zur Energieversorgung, was damals schon ein Thema war in den 90ern. Und dann wurde auch ein Projektantrag gemacht. Und wenn der durchgekommen wäre, hätte ich dieses Projekt wahrscheinlich bearbeiten sollen. Im Nachhinein bin ich froh gewesen, dass dieser Projektantrag gescheitert ist. Das war natürlich für mich auch erstmal ein Schlag ins Gesicht. So die nächste Hoffnung und Stelle zu kriegen, hatte sich zerschlagen. Im Nachhinein war es wahrscheinlich besser, weil ich glaube, dass dieses Projekt philosophisch nicht sehr viel abgeworfen hätte. Und dann war ich allmählich so weit zu sagen, passt auf, ich habe jetzt auch mal eine eigene Idee, was man hier machen könnte und müsste. Und dann hatte ich das Glück, dass ich ein Promotionsstipendium einwerben konnte.
Ich würde da trotzdem gern nochmal zurückgehen. Sie kommen quasi nach Deutschland zurück und haben ein Diplom in Physik, einen Master aus Cambridge, was ja für alle jetzt erstmal irgendwie so wow ist. Ein Studienabschluss in Cambridge ist ja für viele eigentlich schon eine Krönung oder was man nochmal draufsetzt, wenn man in Deutschland eine Uni-Karriere gemacht hat. Das heißt, irgendwo haben sie für sich mitgenommen, da ein kluger Kopf zu sein. Es ist was für sie gelungen. Und sie kommen dann zurück nach Bonn und dann ist es nicht so einfach. Woher, Herr Hübner, haben Sie da die Kraft genommen mit der Reibungslosigkeit, die nicht vorhanden war, wie Sie es genannt haben, umzugehen?
Also ich war zwischenzeitlich entkräftet. Sie müssen auch bedenken, die Erlebnisse in Physik waren für mich immer zwiespältig. Also ich habe diese Abschlüsse geschafft. Ich habe die Klausuren bestanden. Ich hatte auch recht gute Noten. Aber ich habe das immer mit sehr viel Fleiß eigentlich machen müssen. Nicht mit einer enormen Leichtigkeit. Und natürlich ist Physik oder auch andere Naturwissenschaften, auch Mathematik sind so Fächer, in denen sie Leuten begegnen, wo sie genau sehen, für die ist das genau das Richtige. Das sind genau diese Naturen, die gehen da mit einer Leichtigkeit durch. Und wo ich 3 Wochen lang für eine Klausur trainiere, als wäre es eine Olympiade, da schreiben die genau die gleiche Note und haben einen Nachmittag sich vielleicht das nochmal angeguckt. Es ist nicht nur diese Frage, wie leicht man lernt, sondern auch in der Physik müssen Sie ein, glaube ich, ganz besonderes Talent haben. Sie müssen in der Lage sein, das Phänomen, was Sie in der Natur beobachten, in Mathematik zu übersetzen. Da müssen Sie sehr genau filtern können. Das ist das Wesentliche an dem Phänomen. Das brauche ich wirklich und das kann ich weglassen, das sind Nebeneffekte. Und Sie müssen diesen Schritt schaffen, es in Mathematik zu übersetzen. Das ist etwas, wo ich immer geahnt habe, das kann ich eigentlich nicht. Ich kann, wenn es in Mathematik von jemand anders verwandelt wurde, dann kann ich fleißig rechnen. Und genauso war das auch noch in Cambridge. Also ich habe da in einer Gleichung herumgerechnet, die sich andere Leute ausgedacht haben. Und das habe ich vielleicht mit einem gewissen Erfolg getan. Also wir wussten dann nach 300 Seiten rechnen, das stimmt irgendwie. Wir wussten nur nicht, was man damit machen soll. Aber also ich hatte diesen gewissen Erfolg, aber mir war auch immer klar, ich wäre nicht derjenige gewesen, der die Gleichung aufstellt. Und damit sind das zwiespältige Erlebnisse. Da kann man noch so sagen, toll, ich habe das jetzt geschafft, ich habe einen Cambridge-Abschluss. Gleichzeitig aber ist auch die Verunsicherung groß, dass ich einfach wusste, ich bin das nicht. Und ich werde trotzdem nie richtig gut werden in diesem Fach. Sondern meine eigentliche Berufung liegt ganz woanders. Und dann nochmal zu starten und an die Türen anzuklopfen, die auch erstmal nicht alle aufspringen, das war schon unangenehm.
Ich möchte da trotzdem nochmal nachhaken, weil ich das so spüre bei Ihnen. Aber es hat, Sie haben was in sich oder bei sich, das gesagt hat, bleib bei dem Weg, weil da merken Sie eine Berufung. Ist Ihr Beruf eine Berufung für Sie?
Die Philosophie als Fach, ja. Und sicherlich könnte ich mir jetzt im Moment keinen besseren Beruf vorstellen, als das auch unterrichten zu dürfen und weiter daran forschen zu dürfen. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, diese Beruhigung erfahren Sie sehr, sehr spät. Also, na schön, dann hatte ich ein Stipendium, meine Dissertation zu schreiben, aber dann weiß man, was losgeht. Dann ist das Stipendium zu Ende, dann hofft man auf eine Mitarbeiterstelle. Ja, die habe ich dann auch bekommen und irgendwann war es tatsächlich so weit, dass ich sogar entfristet wurde, noch auf einer Mitarbeiterstelle, was ja enorm selten ist heutzutage, enorm selten ist. Da war ich dann erleichtert. Aber ich glaube, da war ich auch 37.
Hat das dann Ihrer Forschung nochmal einen anderen Spin gegeben, einen anderen Drive, wo Sie wussten, so ein Grunddruck ist jetzt gerade weg von mir?
Ja, schon. Also da kam sicherlich so eine gewisse Ruhe dann rein. Ich glaube auch, die Stelle, die ich hatte, war recht angenehm. Also das, wofür ich bezahlt wurde, war Redaktionsarbeit. an so einem Journal. Das habe ich eigentlich ganz gerne gemacht. Und gleichzeitig hatte ich guten Freiraum, um dann an meiner Habilitation zu arbeiten. Ne, und das hat mir hat sicherlich gut getan, jetzt nicht diesen existenziellen Druck noch weiter zu haben. Also während der Diss war es okay zu wissen, ich habe jetzt die und die Zeit und ich wusste auch, ich liege gut in der Zeit und ich kriege das hin. Danach war es allmählich wichtig, dass das wegfiel und dass ich ja in etwas ruhigeren Fahrwassern schwimmen konnte.
In Ihrer Dissertation haben Sie sich ja noch mit viel, sage ich mal, pragmatischeren Fragen der Philosophie beschäftigt, als Sie jetzt mit der Metaphysik und der Willensfreiheit nochmal in ein ganz neues Gebiet eingetaucht sind. Würden Sie unsere Zuhörer nochmal mitnehmen, wie sich Ihre Forschung entwickelt hat in den Schwerpunkten? Wo haben Sie angefangen mit der Dissertation?
Na, ich war ja an diesem Institut, was Wissenschaftsethik machte, und die wollten etwas machen zur Energieversorgung. Und wenn Sie über Energieversorgung sprechen, geht es immer auch um Risikoabschätzungen. Also wie sicher ist so ein Kernkraftwerk und wie wahrscheinlich ist das mit dem Klimawandel? Das wurde damals schon diskutiert. Und dann steht natürlich im Hintergrund, naja, es gibt eben Entscheidungstheorien, die uns Vorschläge machen, was sind rationale Prinzipien, um in solchen Ungewissheitssituationen zu handeln. So, und dann war es ein typischer Schritt für mich. Ich bin praktisch ausgestiegen aus dieser konkreten Anwendungsfrage Energieversorgung und habe mich eher interessiert für die eben auch philosophischen Grundlagen der Entscheidungstheorie. Und dann noch ein Stück weit der Geschichtsphilosophie, habe das versucht zusammenzubringen, weil mein Doktorvater eben ein Geschichtsphilosoph war. Und wenn man über, naja, Klimawandel und große Transformationen nachdenkt, hat das auch immer so eine geschichtliche Perspektive. Und das habe ich eben versucht zu vereinen. Also der typische Weg war, von einer konkreten Anwendungsfrage in die sehr grundlegenden theoretischen Fragen einzusteigen. Bei meiner Habil war es ein ähnliches Muster. Wir hatten am Institut Projektkooperation, Gesprächskreise, die sich befassten mit Ressourcenallokation im Gesundheitswesen, also Verteilung von knappen Spendeorganen oder allgemein von Geldressourcen im Gesundheitswesen. Das habe ich mitgekommen und dann diskutiert man über eben allgemein über Verteilungsgerechtigkeit. Na, und dann habe ich meine Habil ganz abstrakt zur Verteilungsgerechtigkeit geschrieben, wo die Gesundheitsversorgung höchstens noch in Fußnoten auftauchte. So, bei der Willensfreiheit, glaube ich, war ich jetzt so weit, dass ich von Anfang an mich für die abstrakte Frage interessiert habe, denn tatsächlich hatte mich schon ganz lang verfolgt. Schon als Schüler auf der Schule hat mich Willensfreiheit beschäftigt.
Sehr sogar. Warum? Also erzählen Sie uns gerne.
Warum? Tja, ich weiß nicht genau, wie ich dran kam. Also ich hatte auf der Schule nur ein halbes Jahr Philosophie. Der Kurs wurde dann leider von niemandem sonst mehr weitergewählt. Ich hätte es gern weitergemacht, aber zu wenige wollten das weitermachen. Und wir hatten da Willensfreiheit gemacht in dem Kurs. Also da habe ich ein bisschen dran geschnuppert und fand diese Frage sehr aufregend. Im Sinne von, wie gehen wir damit um, dass möglicherweise naturwissenschaftliche, neurowissenschaftliche Befunde nahelegen, dass wir vielleicht nicht willensfrei sind. Und dann war das erstmal einfach etwas, was einen bewegt hat, aufgeregt, bedrückt hat, wie auch immer. Dann habe ich angefangen, ein bisschen populärwissenschaftliche Literatur zu lesen. Noch so späte Schulzeit und dann ein bisschen danach. Und dann dachte ich, könnte die Antwort eigentlich in der Quantenphysik liegen oder in der Chaosphysik? Ich meine, diese Wissenschaften sagen ja, es ist gar nicht alles streng determiniert, sondern es gibt zum Beispiel wirklich Zufall. Und da kann man sich überlegen, heißt das auch was für die Willensfreiheit? Und ich dachte vielleicht, ja. Ich war damals jung und unschuldig und brauchte das Geld. Also ich dachte vielleicht, ja, vielleicht hilft das irgendwie für die Willensfreiheit, was ja auch viele denken. Und das war auch ein Grund für mich, dann tatsächlich Physik zu studieren. Ich wollte diese Wissenschaften kennenlernen, ne, weil ich wissen wollte, ist da was für die Willensfreiheit zu holen. Dann hatte ich aber im Nebenfach dann schon Philosophie und lernte den Herrn Kant kennen und war ganz begeistert von ihm und seiner Lösung für die Willensfreiheitsfrage. Ne, so dass ich jahrelang sagte, ich bin völlig zufrieden damit, wie er das macht. Es sind auch viele noch heute. Ist auch wirklich eine schlaue Antwort. Und erst ganz, ganz allmählich, wirklich im Laufe von Jahren und Jahren, merkte ich so, ich bin jetzt nicht mehr so ganz zufrieden mit dem, wie er das macht. Und dann gab es modernere Theorien, wo man sagen könnte, die sind auch noch so ein bisschen im kantischen Sinne gearbeitet, ja. Aber auch bei denen dachte ich, damit die richtig gut funktionieren, muss man das so oder so sehen. Und ganz allmählich merkte ich dann, du bist jetzt nicht mehr mit dem Mainstream unterwegs. Ja? Also anfangs dachte ich, so wie ich Willensfreiheit sehe, das ist jetzt gerade in Deutschland so ein bisschen der Mainstream. Und dann merkte ich, also an ein paar entscheidenden Stellen sehen die das aber auch alle wirklich anders als ich? Und dann denkt man allmählich, ja, ist das jetzt der Anfang einer eigenen Meinung? Und dann fängt man an, sich Notizen zu machen wie verrückt und irgendwann findet man die Zeit, das zu schreiben.
Und dann hat man die Zeit, das zu schreiben. Und wenn Sie in einem Satz sagen würden, vielleicht wie Kant, was die Quintessenz denn bei Ihnen ist, wollen wir das versuchen? Wollen Sie das versuchen?
Ja, ein Satz ist eine harte Vorlage. Man kann es in einem Satz sagen, dann klingt er aber nicht sehr originell. Also wenn ich sage, Willensfreiheit besteht darin, dass wir in unserem Entscheiden und Handeln bewussten Gründen folgen, würden jetzt viele meiner Fachkolleginnen und Kollegen anfangen zu gähnen, weil die sagen würden, das kennen wir doch. Die Pointe liegt so ein bisschen dann darin, was genau sind diese Gründe? Also kannst du mal ein Beispiel davon nennen. Was sind diese Gründe? Was haben die für einen metaphysischen Status? Was sind die? Also sind das psychische Zustände? Sind das soziale Normen und Regeln? Oder ist das was anderes? Ich glaube, es ist was anderes. Beißt sich das mit Naturkausalität ja oder nein? Wenn nein, was ich glaube, liegt das daran, dass wir nur zwei verschiedene Perspektiven haben auf dasselbe Phänomen und aus der einen Perspektive sieht's eben frei aus der anderen Perspektive sieht's unfrei aus. Ich glaube nein, ich glaube beides ist mit drin. Ja, und das war es in einem Satz.
Das war es in einem Satz, aber das wird es nicht in einem Satz bleiben, weil Dietmar Hübner hat auch mit Martin Lange in den RHI-Kontexten zu genau dem Thema gesprochen und wer jetzt nach dem Podcast genau hier noch weitermachen möchte, der schaut sich dieses Video in unserem YouTube-Kanal an. Aber Herr Hübner, wir gehen nochmal weiter bei Ihnen an die Uni. Sie halten Vorlesungen, Sie haben selber Ihre Vorlesungen, lassen Sie aufzeichnen und stellen die öffentlich zur Verfügung und das ist etwas, was ziemlich stark geklickt wird. Selbst mein Kollege, so viel darf ich hier verraten, am Roman-Herzog-Institut hat in der Vorbereitung auf Sie heute hier gesagt, Mensch, was der Dietmar Hübner macht, das habe ich mir damals auch vorgenommen, so wollte ich auch meine Vorlesungen machen. Macht Sie das zufrieden innerlich, wenn Sie sagen, Sie haben einen Weg gefunden, den Menschen die Philosophie so in einer Vorlesung nahezubringen, dass die Ihnen gerne zuhören, dass die sich nicht abgehängt oder fühlen, das ist irgendwie so ein extra Bereich für Leute, die ein bisschen ja rumquatschen über den Sinn des Lebens?
Ja, das ist schon schön. Also es kam auch sehr unerwartet. Dieses Aufnehmen wird an der Leibniz-Uni Hannover, wo ich lehre, angeboten. Man kann sagen, ich möchte meine Vorlesung aufnehmen lassen. Aber der übliche Zweck ist dann, das geht dann in das lokale Studierendensystem, sodass die Studierenden, die eingeschrieben sind für die Veranstaltung, sich diese Videos anschauen können. So, und das hatte ich gemacht und plötzlich sah ich, oh, meine Videos sind auf YouTube. Also ich hatte sie da nicht reingestellt. Das muss wahrscheinlich eine Studentin, ein Student runtergeladen haben und da eingestellt haben. Ich hatte da nichts gegen. Eine kurze Zeit später waren sie aber auch wieder weg. Wahrscheinlich, weil da irgendjemand einen Urhebereinspruch eingelegt hat. Ich war es nicht, also sie waren plötzlich wieder weg. Aber dann dachte ich, ja, warum nicht? Also das nächste Mal versuche ich sie nochmal richtig, richtig gut zu machen, so gut ich kann. Und dann stelle ich sie selber rein. Und dann ging das eben los. Und dann habe ich auch gesehen, dass die Klickraten, ich sag mal, vergleichsweise hoch sind für jetzt akademische Inhalte. Und es ist eben wirklich kompromisslos eigentlich eine akademische Vorlesung. Also gut, es sind Grundvorlesungen zum größeren Teil, also die ja wirklich für Anfängerinnen und Anfänger gedacht sind. Und deshalb kann man das auch hören, wenn man noch auf der Schule ist oder so. Also das war eigentlich immer klar, dass das klappen müsste. Dass es jetzt relativ gut klappt im Moment, war schon so ein bisschen überraschend und ist auch schön, sag ich mal so. Weil ich habe die Videos jetzt nicht runtergestimmt in ihrem Inhalt, indem ich sagte, das soll jetzt möglichst viele Klicks auf YouTube kriegen, sondern ich habe die einfach so gehalten, die Vorlesung, wie ich sie halten will. Und das mache ich auch jetzt noch so und dann stelle ich sie ein.
Sie haben Spaß an der Lehre, auch mit den Studierenden im Austausch zu sein?
Also es gibt auch immer großartige Studierende und man hat einen Mordspaß einfach mit diesen Leuten.
Wie ist es denn bei Ihnen, so im Doktorandenseminar zu sitzen? Wie diskutieren Sie denn? Wie geben Sie Feedback?
Also ein richtiges Doktorandenseminar haben wir bei uns gar nicht. Das macht man eher individuell, so im direkten Austausch. Natürlich haben wir so Vortragsformate, wo auch die Leute aus dem eigenen Haus mal ihre Sachen vorstellen. Aber der meiste Austausch da findet dann doch eigentlich face-to-face statt. Also das macht man nicht so im Hörsaal vor den anderen oder im Seminarraum vor den anderen. Das macht man eher individuell.
Und da haben Sie Studierende und Doktoranden, die Sie herausfordern im Denken?
Ja, immer wieder. Eigentlich permanent. Das müssen auch gar nicht neue Themen sein. Man kann eine uralte Passage sich anschauen und plötzlich kommt da jemand mit einer anderen Lesart oder so oder einem Gedanken dazu und dann muss man eben drauf reagieren. Und es kann schon sein, dass man selber dann die Texte anders liest als früher.
Mhm. Also diese Neugier oder auch die Bereitschaft, mit den anderen sich auf deren Gedanken einzulassen und mitzudenken, das ist schon auch was, wo Sie sagen würden, das zeichnet Sie aus.
Das zeichnet die Philosophie aus. Also wenn man das nicht hat, wird es ein bisschen schwierig. Also natürlich gibt es auch Leute, die sind ein bisschen hermetischer und brauchen es ungestörter und machen ihre Sachen lieber für sich allein. Ich war eigentlich auch so. Also meine Dis und meine Habil habe ich schon so ein bisschen im Kämmerlein lieber für mich geschrieben und erst als die sehr fertig waren, so nach außen gelassen. Die Tendenz habe ich jetzt immer noch so ein bisschen. Also ich selber grüble die Sachen gerne mit mir selber ein bisschen fertig und präsentiere sie dann anderen.
Mhm. Und wenn Sie präsentieren, Herr Hübner, wie gelingt es Ihnen, mit Rückmeldungen umzugehen oder auch kritischen Rückmeldungen, wenn Sie jemand sind, der sich eher länger selbst mit dem Projekt beschäftigt?
Mit den Positiven kann ich sehr gut umgehen, mit den Negativen, das kommt ein bisschen drauf an, welche Art die sind. Ne? Also es kann einem schon mal ergegnen, dass es wirklich so ein bisschen unter der Gürtellinie ist. Also so Rückmeldung des Typs, haben Sie überhaupt schon gelesen? Ja, die kommen leider immer noch vor. Gott sei Dank kommen sie etwas aus der Mode, aber es gibt sie immer noch. Da muss man, glaube ich, ein dickes Fell haben und eventuell auch ein bisschen süffisant zurückklopfen. Und dann versucht man eben sein Bestes zu tun. Rückmeldungen können immer wertvolle Korrekturen sein. Das kommt immer darauf an, wie stark das eigene Werk schon gediehen ist. Und dann ist auch wichtig, es vielleicht nicht zu spät zu präsentieren, damit man früh diese Rückmeldung bekommt und sich auch zurück zurechtschleifen lässt von diesen Anmerkungen. Ne, das ist schon eine Qualität, die man auch ein Stück weit kultivieren muss, sich auch nicht zu spät eben rauszutrauen und das mitzunehmen, was man da bekommt.
Mhm. Gibt es jemanden, dem Sie Ihre Ideen immer zuerst präsentieren?
Gab es lange Zeit, als ich in Bonn in meinem Institut war, haben wir zu zweit ein Büro geteilt. Das ist Professor Bert Heinrichs, der jetzt in Bonn und Jülich ist. Und über 10 Jahre hinweg waren wir so ein kleiner Think Tank, ja.
Okay, Sie waren so ein Tandem und haben sich gegenseitig...
Naja, wir haben auch Spuren beieinander hinterlassen. Die kann man jetzt schwer genau benennen, aber wir haben Spuren beieinander hinterlassen, ja.
Das heißt, wir laden ihn mal zum nächsten Podcast ein.
Das können mal Sie sich wirklich überlegen, ja. Keine schlechte Wahl.
Mal schauen, was er erzählen wird. Aber Sie haben viel publiziert und unter anderem ist da auch ein Suhrkamp-Buch dabei. Also diese, die bei mir, als ich Schülerin war oder studiert hat, das war immer noch so wie das Aushängeschild schlechthin, dieser dunkel schwarz-blaue Suhrkamp mit gelb oder orangener Schrift. Wie ging es Ihnen denn, als Sie diesen Band in der Hand gehalten haben mit Ihrem Namen drauf?
Na, ich war schon ein bisschen außer Rand und Band, ne? Denn das hatte ich mir schon sehr gewünscht, dass es da genommen werden würde. Und ich habe sehr lange an dem Buch geschrieben und das war schon so eine gewisse Erfüllung. Das war auch nicht mit denen abgesprochen. Ne? Das war jetzt kein Buchprojekt, von dem die vorher wussten, sondern das war wirklich die Variante, ich schreibe das ganz, ganz, ganz zu Ende und dann schicke ich es denen und verlange zu. Und da sind sie in Gottes Hand. Ne? Also da wissen sie überhaupt nicht, was passiert. Das hätte auch abgelehnt werden können. Ich wusste überhaupt nicht, wie die Chancen stehen würden und ich war dann enorm froh, als die es genommen haben.
Mhm. Aber was gewagt, auch wieder an der Ecke sozusagen, einfach doch versucht, so einen Ball zu spielen, oder?
Ja, also dieses nicht vorab sprechen, das Projekt. Ich meine, bei anderen liegt es näher, wenn sie eine Herausgeberschaft machen, dann ist es immer klar, dass sie das vorher schon mal mit dem Verlag absprechen. Hättet ihr daran Interesse, würde das laufen. Wenn man jetzt selber etwas schreibt, glaube ich, gibt's das teilweise auch. Aber wie gesagt, bei mir war das bisher nicht so, sondern ich glaube bei meinem Lehrbuch, die Einführung in die philosophische Ethik, da war, glaube ich, früh das Signal an den Verlag, passt auf, ich habe diese Vorlesung hier und ich würde das jetzt zu einem Buch ausarbeiten, habt ihr ein Interesse daran? Das war ein bisschen abgesprochen. Deshalb war das dann auch nicht so spannend, als die es angenommen haben. Aber bei dem Suhrkamp-Band jetzt war das schon erstmal auch ein bisschen der Hammer.
Herr Hübner, wenn Sie mal gar nicht so viele tiefgründige Gedanken wälzen wollen, wo würden wir sie finden? Was machen sie gerne, um einfach mal einen Ausgleich zu ihrem Professorenleben zu haben?
Ich gehe laufen, bin auf dem Tennisplatz, spiele vielleicht ein bisschen Klavier, sowas in der Art.
Ein bisschen Klavier, da danke ich Ihnen jetzt für das Stichwort, weil ein bisschen Klavier spielen Sie, aber Sie sind ja auch noch ganz künstlerisch unterwegs. Sie komponieren, Sie schreiben Gedichte und Sie haben auch ein Kinderbuch geschrieben, oder?
Ja, das ist kein Kinderbuch. Ne? Es sieht so aus, aber ich bestehe darauf, das ist kein Kinderbuch. Es ist ein bisschen verräterisch, weil es hat auch Illustrationen, was jetzt zusätzlich dazu einlädt, zu denken, es sei ein Kinderbuch. Wenn man genauer reinschaut, also ich weiß nicht, ob ich es als Kind gelesen hätte. Vielleicht schon mit ein bisschen Spaß. Wenn man sich fragt, ist das für Kinder oder nicht, würde ich zurückfragen, ist Lewis Carroll für Kinder? Ist Alice im Wunderland für Kinder? Und viele würden sagen, naja, es geht so. Es gibt sicherlich Kinder, die das mögen. Es ist aber auch für Kinder so ein bisschen befremdlich. Und dieser wirre Nonsens, der da waltet, der ist vielleicht auch eher was für Erwachsene. Und das ist in diesem Buch, glaube ich, ähnlich. Also ich würde es nicht unbedingt den meisten Kindern empfehlen, wobei ich nicht ausschließen will, dass es einige gibt, die es mögen, aber ich würde sagen, erstmal sollten es die Eltern lesen und auf sich wirken lassen und dann selber entscheiden, ob das was für die Kinder auch ist.
Aber was hat Sie motiviert, die Erlebnisse des Tischlers Jossi aufzuschreiben? Mal so was ganz anderes.
Ja.
Und vielleicht doch nichts ganz anderes als das, was Sie sonst machen.
Ja, ein bisschen stimmt das. Okay. Was hat mich motiviert? Also, in meiner späteren Schulzeit, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, als ich so um die 20 war, ein bisschen drüber, habe ich auch viel Populärwissenschaftliches gelesen über verschiedene Wissenschaften, über die moderne Physik, über die Chaostheorie. Und ein Buch fiel mir in die Hand damals, was auch so ein bisschen in diese Sparte fällt, das hat mich, glaube ich, total umgekrempelt. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Douglas Hofstetter, Gödel, Escher, Bach. Das war ein fetter Bestseller. Anfang der 80er Jahre. Douglas Hofstetter ist ein Kognitionswissenschaftler, der sich also viel mit Bewusstsein und auch KI damals schon beschäftigt hat. Und er hat dieses Buch geschrieben, Gödel, Escher, Bach. Und das sind ja drei berühmte Persönlichkeiten. Gödel, Mathematiker. Escher ist dieser niederländische Maler mit diesen fantastischen Bildern, wo irgendwie Wasserfälle endlos ineinander laufen, Figuren ständig treppauf laufen, irrsinnige Parkettierungen, wo verschiedene Formen ineinander fließen. Und Bach ist eben Johann Sebastian Bach, der deutsche Komponist. Und was er mit diesem Buch transportierte, war so die Grundidee, auf wie vielen Ebenen des Denkens man selbstbezügliche Strukturen findet. Strukturen, die irgendwie auf sich selbst Bezug nehmen. Sätze, die über sich selbst sprechen. So etwas wie der Kreter, der sagt, alle Kreter lügen. Und jetzt arbeiten sie sich daran ab, hat er jetzt die Wahrheit gesagt oder gelogen? Wenn er die Wahrheit gesagt hat, stimmt es, dass alle Kreter lügen? Aber er ist ja selbst einer, dann hat er also gelogen. Also hat er nicht die Wahrheit gesagt. Also stimmt es nicht, dass alle Kreter lügen, dann hat er vielleicht doch die Wahrheit gesagt. Aber wenn er die Wahrheit gesagt hat, hat er ja gelogen. Und wenn er gelogen hat, hat er doch die Wahrheit gesagt. Also es springt hin und her. Sie bekommen also, wenn Sie so selbstbezügliche Strukturen haben, zum Beispiel solche Paradoxien. Die Urzelle ist, dieser Satz ist falsch. Da platzt Ihnen das Gehirn, es springt ständig hin und her. Und dieser Douglas Hofstetter hat gesagt, diese Strukturen sind enorm wichtig, weil Selbstbezüglichkeiten eben in vielen Bereichen unseres Denkens präsent sind. Sie sind es in der Mathematik, deshalb Gödel. Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz lebt auch aus so einer Selbstreferenz und der hat die Mathematik damals in den 20er Jahren im Grunde gesprengt damit. So wie man sie bauen wollte, ging das nicht. Escher malt diese verrückten Bilder, wo Dinge in sich selbst zurücklaufen, man nicht mehr weiß, ist das Boden oder ist das Decke, ist das Treppe oder ist das Leiter? Und bei Bach finden Sie auch diese Selbstbezüglichkeiten, weil wie Bach mit musikalischen Themen umgeht, das ist sehr viel, ja, wieder Rückbezug nehmen auf schon Gesagtes, wieder neu anordnen und dergleichen mehr. Und daraus hat er ein unglaubliches Buch gemacht. 600, 700 Seiten stark, mit Formeln übersät und es war ein Bestseller. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die Leute haben das Buch gefressen und ich eben auch. Und mich hat es eben besonders bewegt, weil ich dachte, es ist wichtig, diese Selbstbezüglichkeiten. Hofstetter meint das auch. Er meint, das ist eigentlich der Schlüssel zum Bewusstsein. Ist nicht ganz abwegig. Bewusstsein ist häufig Selbstbewusstsein. Ich denke über mich nach. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Also auch da haben wir diese Rückbezüglichkeiten. Und er meinte zum Beispiel, wenn wir bewusste KI mal haben wollen, müssen wir auch diesen Weg gehen, Dinge, die auf sich selbst Bezug nehmen. Er meinte sogar, es sei für Willensfreiheit relevant. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, aber damals war ich davon sehr angetan. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, es gibt diese Strukturen, diese Selbstbezüglichkeiten, aber auch in ganz anderen Bereichen, nicht nur in Mathematik und Logik und vielleicht Musik und Bildern, sondern es gibt sie zum Beispiel auch im moralischen Bereich. Da gibt es das auch. Man kann sich fragen, ist der Wunsch, gut zu sein, eigentlich selbst gut? Oder ist er auf eine gewisse Weise eitel? Ja, weil ich ja irgendwie selbst jetzt gut sein will. Das ist ein Problem, das muss man nicht besonders wichtig finden, aber damals hat es mich eben bewegt. Oder im ästhetischen Bereich gibt's das auch. Ja, irgendwie Künstler wollen einerseits verstanden werden und dann auch wieder nicht. Also sind auch irgendwie beleidigt, wenn man sie versteht. Und das alles spukte plötzlich in meinem Kopf herum und musste sich Bahn brechen. Und anfangs war es der Gedanke, mache ich da einen Roman draus? Also mache ich dann so einen ganz normalen Roman draus, wo Leute irgendwie an diesen Selbstbezüglichkeiten leiden? Und ich hatte schon ein bisschen angefangen, Skizzen zu machen und dachte mir, nee, das wird ja total trocken. Und dann dachte ich, vielleicht geht es so. Vielleicht geht es so, wie es jetzt in diesem Buch ist, wo einfach eine fiktive Figur, der Tischler Jossi, in ein völlig verrücktes Hotel gerät, wo ihm reihenweise diese Strukturen begegnen in Form von Gestalten, die das durchleben und teilweise durchleiden. Manche von denen sind geradezu pathologisch selbstbezüglich, andere sind es überhaupt nicht. Und das ist eigentlich der Gedanke bei diesem Buch. Und es wird durchdekliniert eben durch drei Zimmer. Deshalb heißt der Untertitel eine Erzählung in drei Zimmern. Das eine ist eben das logische Zimmer, aber dann gibt's auch das ethische Zimmer und dann gibt's das ästhetische Zimmer. Und Jossi wandert durch diese verrückte Welt durch, wo ihm Käuze aller möglicher Art begegnen und an diesen Selbstbezüglichkeiten leben und leiden.
Wir werden da auch noch mal gleich gemeinsam eintauchen, denn zu diesem Buch werden wir eine kleine Sonderfolge dieses Podcasts miteinander aufnehmen. Aber bevor wir zum Ende unseres Gesprächs jetzt kommen, Herr Hübner, gibt es ein neues Projekt, was Ihnen jetzt vorschwebt, wo Sie im Moment dran sitzen, jenseits der Willensfreiheit? Was ist das, wo Ihr Augenmerk der Zukunft sich richten wird?
Also in der Philosophie, glaube ich, werde ich ein bisschen noch bei der Willensfreiheit bleiben. Das war früher nicht so. Ich habe früher, insbesondere wenn ich Bücher geschrieben habe zu Themen, eigentlich die Themen für mich abgeschlossen. Bei der Willensfreiheit weiß ich nicht, ob ich schon ganz durch bin. Und im Moment habe ich da Aufsatzprojekte, die gewisse Aspekte nochmal ein bisschen anders darstellen und vertiefen. Wenn Sie nach literarischem fragen, ja, ich habe ein Romanprojekt, das läuft seit Jahrzehnten. Ich habe es immer wieder unterbrochen, nehme es jetzt wieder auf. Und ich muss mal schauen, es wird noch einige Zeit dauern, bis das fertig wird. Aber es soll um einen Menschen gehen, der vom Glück verfolgt wird und das eigentlich gar nicht will.
Okay, wir sind gespannt. Ich danke Ihnen heute, dass Sie so offen mit uns über Ihren Werdegang in der akademischen Welt gesprochen haben und freue mich gleich, dass wir noch ein Gespräch miteinander führen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Dietmar Hübner.
Vielen Dank auch an Sie.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!